Ich bin im Gespräch mit Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Sexualtherapeutin, Paartherapeutin und vor allem ist sie Mitglied in unserem Expertenteam. Sie können mit ihr in Kontakt treten. Beatrice, wir duzen uns. Wir kennen uns seit langer Zeit. Genau, ich war zwar kein Patient bei dir. Vielleicht.
Wenn, dann würde ich es nicht sagen.
Könntest du schon, aber vielleicht muss ich ja noch mal kommen. Mhm. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, es wäre schön, wenn du mir erzählst, was passiert, wenn sich jemand bei dir meldet. Also wir sprechen jetzt zunächst mal über Paare. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir dann über die Singles. Und im dritten über jeden Einzelnen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen. Fangen wir damit an, hast du das Gefühl, dass es die Bedürftigkeit zunimmt, dass man zum Sexualtherapeuten, zur Sexualtherapeutin geht, mehr als vor 10 Jahren etwa?
Das hat definitiv zugenommen. Mhm. Also zum einen aus dem Grunde, weil tatsächlich die Bedürftigkeit zugenommen hat. Es gibt ungeahnte Probleme, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Und es ist auch irgendwie cool geworden und gesellschaftsfähig geworden. Als ich angefangen habe, dachte ich, Gottes Willen, niemand wird mich weiterempfehlen. Wer gibt schon zu, ich bin beim Sexualtherapeuten. Mhm. Aber heute werde ich so weitergereicht. Hey, die ist ganz okay, zu der kannst du hingehen, die hilft dir weiter. Mhm. Und also das ist meistens kein Tabu mehr. Das finde ich sehr gut.
Wenn Paare kommen, wer meldet sich bei dir an? Der Mann, die Frau, beide?
Ach, das ist schwer zu sagen. Es ist eher dann die Frau, die sich meldet und sagt, wir haben ein Problem. Es gilt ja so meistens, dass die Frauen das eher aussprechen wollen. Aber ich habe auch sehr gute Beispiele dafür, dass der Mann die Initiative ergreift.
Wie alt sind die Paare durchschnittlich?
Von bis.
Ganz egal.
Jüngste ist eine Studentin mit 20 Jahren. Ja. Älteste ist ein Herr von an die 80 Jahre. Also und dazwischen ist alles. Es gibt allerdings so ein paar Schwerpunkte. Und es gibt verschiedene Probleme, je nachdem, wie alt die Menschen sind. So ein Schwerpunkt ist sicher, wenn ein Paar sich gefunden hat, jetzt endlich zusammen, endlich die Wohnung, endlich das Kind und dann kommt das Problem.
Dann ist vorbei.
Ja. Das andere ist dann, wenn die Kinder größer sind und man ist dann, man hat diese Zeit durchstanden, manchmal vielleicht auch so die Zähne zusammengebissen und gesagt, ja, ich halte es mal aus wegen der Kinder. Und dann sind die irgendwann flügge. Und dann muss sich ein Paar auch ganz neu nochmal definieren. Und dann beginnt eine dritte Häufung, ist dann, wenn man so von manchen vielleicht so abgestempelt wird, so zum alten Eisen. Mhm, und die merken, ja, hey, das stimmt doch für mich gar nicht. Ich habe ja Lust, ich bin verliebt. Mhm. Was ist denn da los? Und dann kommen die zu mir, weil es vielleicht ein paar Probleme gibt, auch gesundheitlicher Art und aber auch so vom Selbstverständnis.
Das war jetzt meine Frage oder wäre meine Frage gewesen, die nächste anschließende. Behandelst du rein psychische Geschichten oder stellst du dann fest, das hat gar nichts mit der Psyche zu tun, sondern ist tatsächlich irgendetwas Medizinisches?
Mhm. Umgekehrt ist es richtig. Also ich kläre erstmal oder lasse abklären, ob es etwas Medizinisches ist. Wenn eine Frau zum Beispiel mit Vaginismus kommt, das ist so ein Scheidenkrampf, dann muss ich natürlich erstmal wissen, ob sie gesund ist und was die Gynäkologin oder der Gynäkologe dazu sagt. Oder bei einer erektilen Dysfunktion, das ist eben eine Erektionsschwäche, da kann natürlich immer auch Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung dahinter stehen und kann aber auch ein Indikator für eine Herzerkrankung, eine kommende Herzerkrankung. Gut, sein. Also ich arbeite mit Urologen zusammen, mit Gynäkologen zusammen und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt.
Wenn jetzt so ein Paar vor dir sitzt, wie beginnt dann so ein Gespräch?
Beide sind mega aufgeregt.
Und gehemmt natürlich auch.
Gehemmt.
Man sagt das ja ungern.
Ich gebe dann die Hand. Das ist so das Erste, dass man mal so auch Kontakt ergreift und ich so eine Diagnose stellen kann. Und die sind beim ersten Mal feucht und kalt. Und dann sitzen die da und fang du an. Nee, du. Und dann bricht es aus irgendeinem heraus. Und ich habe dann schon so eine Vorstellung, wie ich die Anamnese erhebe. Das heißt, wie ich meine Fragen abstelle. Es geht so nach einer gewissen Reihenfolge. Aber die Eingangsfrage ist immer, was führt sie denn zu mir? Was ist denn ihr Problem? Und dann dürfen die erstmal so schildern, so frei heraus, ohne dass ich direkt dazwischen funke. Worum geht es eigentlich? Dann dürfen beide ihr Leid klären. Und dann fange ich an, gezielter nachzufragen.
Welches Vokabular verwenden die denn da?
die eiern erstmal herum, bis ich das Vokabular einführe.
Weil es gibt ja sozusagen von vulgär bis medizinisch.
Ja, wir wissen das oft nicht so ganz genau. Ja, und ich sage dann und drücken sich so herum. Ja. Und dann rede ich dann und dann sage ich, also der Penis wird nicht richtig steif. Und dann sind sie ganz dankbar, dass ich so ein Angebot an Vokabular mache. Okay. Oder die Vagina bleibt trocken. Oder ich gebe so nicht direkt ganz kompliziert medizinisch, aber so ein bisschen neutrale Vokabeln. Ja. Auf vulgäre Sprache lasse ich mich nicht ein, wird auch eigentlich, ich kann mich jetzt gar nicht direkt, so diffus kann ich mich an einen erinnern, der so ein bisschen vulgär geredet hat. Das fände ich dann nicht schön. Ja.
Welches sind denn die Hauptprobleme bei Paaren, wenn sie zu dir kommen? Also natürlich, wir haben es ja schon erwähnt, die Kinder.
Die Kinder sind nicht das Problem, sondern was die Kinder mit den Paaren machen. Ja. Das ist dann die Lustlosigkeit. Lustlosigkeit bei der Frau, das hast du jetzt vielleicht schon geahnt, aber auch die Lustlosigkeit beim Mann. Es ist so, die Kinder sind da und es ist, das Leben ist auf den Kopf gestellt. Ich kann mitreden. Plötzlich, es ist komplett anders. Alles, was man vorher für wichtig gehalten hat, und man muss sich da neu orientieren. Und es ist dann so, dass die Sexualität, die wird dann immer nach hinten geschoben.
Klar.
Das ist dann das, was am Tage, die Zeit, die am Tage noch übrig bleibt, das wird für die Sexualität vorbehalten. Ja, und man ist erschöpft, die Paare sind erschöpft und dann fällt es halt hinten runter. Und es kommt auch so ein bisschen dazu, was ich auch so als ein Zeichen der Zeit ansehe, man will ja trotzdem gut dastehen. Ich erlebe Paare, die weiter ihrer Karriere nachgehen, Frauen wie Männer, was ja auch prinzipiell gut ist, aber das Kind mit integrieren wollen. Und diese armen Menschen, die überfordern sich.
Komplett.
Und wollen geben, also machen keine Abstriche. Und ich habe manchmal so den Eindruck, die Sexualität ist auch das, was dann keiner mehr kontrollieren kann. Das fällt hinten runter, weil das sieht keiner.
Wenn du sagst, sozusagen dieser Leistungsdruck, wir haben ja auch mit den anderen Paartherapeuten ja festgestellt, dass Paare eben in einem enormen Leistungsdruck stehen, gerade wenn sie zwischen 30 und 40 sind. Das heißt, beide wollen verdienen, beide müssen ihre Eltern beglücken, dann wollen sie Kinder haben, dann wollen sie ein Haus haben, das muss abbezahlt werden, dann verbringen sie 3 Stunden auf Social Media, dann brauchen sie 2 Autos, dann wollen sie 6-mal im Jahr in Urlaub und 3-mal in Kurzurlaub und Brückentage.
So ist das, ja, und genau. So gerade mit den 2 Autos, das eben. Ich könnte mich da auch so ein bisschen, ich kann das Thema nicht emotionslos sehen, weil die kommen, das Problem ist jetzt die Überforderung. Aufgrund von Überforderung, von Stress und so weiter, nimmt die Lust ab. Eben. Das ist also vor allem bei der Frau, beim Mann läuft es ein bisschen anders. Jetzt heißt es, wir könnten ja eine Haushälterin einstellen, eine Putzhilfe. Super Idee. Plötzlich ist die Putzhilfe wieder weg, aber das zweite Auto steht vor der Tür.
Auch schön. So, und jetzt haben wir, jedes Auto ist irgendwann mal kaputt, man muss die Versicherung bezahlen. Also es hat einen Rattenschwanz an Imponderabilien an sich. Auch die Handys sind kaputt, die Computer sind kaputt. Irgendwas ist ja immer kaputt, dann muss es repariert werden. So, jetzt tatsächlich die Frage, wie soll da eine anarchische Lust aufeinander stattfinden? Vor allem auch noch, wenn man sich ja jeden Tag sieht.
Das sind 2 Fragen in einem, wobei die erste ist eigentlich selbsterklärend. Da kann keine, anarchisch, archaisch?
Anarchische.
Archaisch ist aber auch gut, oder?
Archaisch wäre auch richtig, beides wäre richtig. Ja.
Die kann dann nicht mehr entstehen, wenn man so durchgetaktet ist. Und dann heißt ja dann, okay, für Sex habe ich dann eventuell Zeit zwischen 22:05 und 22:30 Uhr. Das ist schon zu lang, weil ich muss ja morgens wieder um 5 Uhr aufstehen, um meine Yoga-Übung zu machen. Ja. Das geht.
Warum tun sich Menschen das an? Warum sagt ihnen niemand?
Jetzt wird es philosophisch. Warum sind wir in dieser Konsumgesellschaft? Ja. Warum glauben wir, dass wir glücklicher sind, je mehr wir haben? Warum versteht es niemand, dass doch das Gegenteil richtig ist? Wir brauchen, es zeigen ja Untersuchungen, wir brauchen natürlich ein gewisses Niveau, um eine gute Lebensqualität zu haben. Und alles, was über dieses Niveau hinausgeht, brauchen wir nicht, damit es uns besser geht. Wir brauchen es, weil wir im Status höher klettern. Und dann frage ich mich, warum ist das so wichtig geworden?
Wir verschieben vielleicht die Antwort auf den dritten Teil, dann machen wir es jetzt spannend, machen aber da weiter. Wir sind also, mache ich jetzt einen eleganten Übergang, wir sind Getriebene, aber nicht im Sinne von Trieb, der uns ja eigentlich zur Sexualität führt, sondern im Sinne von etwas ganz anderem. Bleiben wir aber bei diesem Trieb, der ja dann auch zusätzlich zur Liebe Menschen zusammenführt. So, nun haben Sie Probleme, weil der Trieb eben verkümmert oder nach Freud sublimiert wird. Das wäre auch was wieder für einen dritten Teil. Also bleiben wir tatsächlich bei diesem Trieb.
Der Trieb,
und
ja.
Sie haben jetzt Probleme mit dem Trieb.
Ich muss jetzt gleich mal beim Trieb einhaken. Also das Sexualität hat beileibe nur ein ganz kleiner Teil mit Trieb zu tun. Es gibt drei Gründe, also drei Mechanismen oder Gründe, ich sage mal so drei Gründe, weswegen man Sex hat, und die entstehen auch aus unterschiedlichen Mechanismen im Gehirn. Das eine, da hast du recht, das ist der Trieb. Trieb ist, wir wollen uns vermehren, aber wenn es nur rein der Trieb wäre, eine Frau hat vielleicht, nehmen wir an, sie hat zwei Kinder, bräuchte sie zwei, dreimal, viermal Sex im ganzen Leben und dann wäre das gegessen. Ne? Das ist nicht der Grund, der einzige Grund. Es gibt ein weiterer, das ist, wenn man verliebt ist, Dann ist das ganze Gehirn ist ja dann erfüllt von diesen Liebeshormonen. Mhm. Dann ist man berauscht, will in der Nähe, will von dem anderen sein. Der andere braucht gar nicht viel machen. Man ist schon beglückt. Daraus entsteht Lust. Und es entsteht Lust aus dann in späteren Jahren aus einem Nähegefühl. Das ist so der Frontalhirnsex. Mhm. Also das hier ist das Frontalhirn. Mhm. Das haben wir Menschen. Das haben auch Primaten. Hunde können auch so ein bisschen, Raben, also die können das auch, was wir mit diesem Frontalhirn machen. Wir können in die Zukunft denken, wir können uns neben uns stellen und uns selber zugucken und wir können uns in den anderen hineinversetzen. Mhm. Das sind diese Sachen, die mit dem Frontalhirn bewirkt werden. Jetzt gibt es Frontalhirnsex, heißt, ich versetze mich in meinen Partner hinein, ich genieße diese Innigkeit, das kann ich damit. Und das ist wieder ein Motor für Lust. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man jemanden wirklich, wirklich liebt und ich schaue den geliebten Menschen an, dann bilden sich Glücksgefühle, es wird Dopamin ausgeschüttet, kann gemessen werden. Wenn ich mich öffne für den anderen Menschen, weil ich ihm sowieso immer alles sage und weil ich ihn teilhaben lasse, weil ich keine schäbigen Geheimnisse vor ihm habe und ihn, dann bin ich ja offen. David Schnarch sagt immer, man soll nicht nur ein sehr bekannter Sexualtherapeut aus Colorado, er sagt als Frau, für die Frau, sie soll nicht nur ihre Vagina öffnen für den Mann, sondern auch ihr Brain, also das Gehirn. Und aus diesem Kontakt, aus diesem Nähegefühl, was entsteht, entsteht auch sexuelle Lust. Und das ist eigentlich das, und wenn man auf diese Art und Weise Lust hat, dann bestätigt man sich in der Beziehung auch immer wieder. Dann sagt man immer wieder, du bist der auserkorene Mann, du bist die auserkorene Partnerin. Dir will ich das zeigen, mit dir will ich diese Nähe, diese Verschmelzungsgefühle teilen. Das alles, es geht natürlich wirklich nur, wenn man nicht in Streit miteinander lebt. Und das alles, dieser Frontalhirnsex, ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich habe jetzt deswegen auch so viel geredet, weil das kann natürlich auch am leichtesten gestört werden.
Finde ich sehr spannend, vor allem also das Thema Nähe. Denn es gibt ja sozusagen auch die Auffassung, dass Nähe sozusagen zur Unlust führt. Also zu große Nähe wäre ein Lustkiller, wohingegen Distanz oder das Spiel zwischen Nähe und Distanz ein Lustgewinnbringer ist. Es gibt auch jemanden, der sagt, Nähe durch Distanz. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, fand ich. Denn wenn ich keine Distanz habe, verschmelze ich ja mit dem anderen schon. Was zwar gewünscht ist, aber dann in Praxis natürlich schon wieder schwieriger wird.
Man muss mal jetzt genau überlegen, was verstehen wir eigentlich unter Nähe. Ja. Also ich stimme dir völlig zu, das Verschmelzen zwischen zwei Menschen im Alltag ist überhaupt nicht angestrebt. Im Gegenteil, man muss sich differenzieren. Ich darf nicht meine Probleme jetzt auf meinen Partner überstülpen. Ich muss das schon mit mir selber ausmachen. Mhm. Dadurch werde ich natürlich auch interessant für den Partner. Verschmelzung gibt es nur in zwei Momenten. Der eine Moment ist wirklich so in diesem Orgasmusgefühl, dieses orgastische diese Explosion. Ja, da hat man schon so ein Verschmelzungsgefühl. Und das andere finde ich, wenn man so richtig geistig beieinander ist, sich so austauscht, dann kann man auch schon mal so denken, boah, was du sagtest, wollte ich gerade auch sagen und so. Das finde ich, da kann man auch mal so für kurze Zeit verschmelzen. Aber ansonsten stimme ich dir völlig zu, Nähe hat nichts damit zu tun, dass man den ganzen Tag zusammenklebt und nichts mehr Einzelnes mehr macht. Da wird man langweilig für den anderen.
Das auch? Und wie ist es im konkreten Zusammenleben? Es gibt ja auch Paare sozusagen, die putzen sich dann gemeinsam die Zähne und gehen voreinander aufs Klo und so. Also die empfinden das als besondere Intimität.
Ja.
Ist das gut oder nicht?
Ja.
Oder soll jeder doch seinen Raum für sich haben, philosophisch
gesprochen? Ja, würde ich eher sagen, ja. Es kann schon schön sein, dass man die Zähne nebeneinander putzt, aber ich würde es nicht übertreiben mit diesen ganzen Körperpflegereien voreinander. Ein bisschen als Frau will man ja auch so ein bisschen Geheimnis bewahren und ich würde nicht alle meine Tricks verraten.
Stichwort Pornografie, Paare und Pornografie, beginnt beides mit P. Lustlosigkeit entsteht bei Männern auch oft durch einen Überkonsum an Pornografie. Also so ein Gespräch wäre ja vor 30 Jahren wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, wie wir so locker mit diesen Sachen umgehen, aber wir leben
aus einem anderen Grund auch noch.
Nämlich?
Vor 30 Jahren konnte man Pornos gar nicht so überkonsumieren. So, ja. Da musste man ja in die Videothek, wer weiß noch, was ein VHS-Videokassette ist, und dann musste man die so aufeinander stapeln und oben drüber dann irgendwie was Intellektuelles legen. Und dann
hast du das gemacht?
Ja. Und dann hatte man halt ein paar Pornos fürs Wochenende, aber nicht unbegrenzt viel.
Ja.
Und jetzt hat man unbegrenzt.
Unbegrenzt. Es hat wahrscheinlich nicht nur Vorteile, sondern eher Nachteile. Wie siehst du das? Also vor allem bei deinen Patienten. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Menschen krank werden.
Es hat keine Vorteile. Ich habe nur deswegen so doof geguckt, weil es hat keine Vorteile. Es hat nur Nachteile, sage ich jetzt mal. Als mir zum ersten Mal jemand, mein sehr geschätzter Kollege Jakob, davon berichtet hat, seine Habilitation dazu geschrieben.
Jakob ist auch ein
Sexualwissenschaftler. Seine Habil hat er dazu geschrieben, dachte ich, sag mal, bist du verklemmt oder so? ich meine, Porno ist ein Zuschaustellen von Geschlechtsorganen, die einander gerieben und ineinander gesteckt werden. Porn hat aber nichts damit zu tun, was zwischen zwei Menschen passiert. Da wird was ausgelöst im Menschen. Da wird vor allem beim Mann, der ist ja mehr auf Visuelles programmiert als Frauen, und dann wird schon so triggerartig wird da irgendwas in Gang gesetzt. Ja, da wird tatsächlich der Trieb ausgelöst. Ja. Wenn ich jetzt aber überlege, also den Frauen gefällt es meistens nicht, oder Frauen möchten oft eine andere Art von Pornos. Weil die Frauen in den herkömmlichen Sachen, die werden ja auch irgendwie entwürdigt. Das ist nicht jedermanns Sache da, so was sich von Sperma überschwemmt zu werden zig Penisse überall aufzunehmen. Das tut ja auch weh. Ich als Frau denke, wenn diese arme Darstellerin, das tut doch weh. Man weiß ja auch, dass sie es oft nur mit Schmerzmitteln auch ertragen. So, und dann denkt jetzt so ein Mann, der sich das anguckt, und da wird jetzt dieses so ein primäres Lustzentrum irgendwie wird dann aktiviert, dann denkt so, oh klasse, das will ich zu Hause auch machen. Und dann kommt dann irgendwas da hinein. Es kann mal inspirierend sein, weil man was Verbotenes macht. So, das würde ich schon dem Porno zugestehen. Aber wenn ich das jetzt alles nachtouren will, dann macht man seiner Freundin, seiner Frau wirklich keine Freude. Und auch ein Mann macht sich selber keine Freude, weil der Typ aus dem Porno sieht garantiert besser aus. Er hat garantiert das bessere Sixpack, den größeren Penis, weil der ist ja danach ausgesucht. Das ist ja sein Arbeitsinstrument. Und er kann definitiv länger, weil was der Konsument ja nicht sieht, das wird ja, der Porno wird ja nicht in einem abgelaufen. Es wird ja geschnitten, wenn es nachlassen ist. Also man kriegt ein völlig falsches Bild. Und wenn ganz schlimm ist, wenn dann noch Jugendliche vor dem ersten Mal sich das anschauen, denken, so muss es laufen. Das ist wirklich schlimm und hat ziemlich viele üble Folgen.
Es gibt ja den berühmten Satz von Jugendlichen eben durch die Handys. Wir wissen jetzt, wie Sex geht, aber was ist bitte Liebe?
Ja.
Aber dazu noch schnell vorher ein Satz. Eine Bekannte von mir sagte, sie hätte sie sei pornosüchtig gewesen. Dann hat sie sozusagen, ist sie auf Entzug gegangen, freiwillig, und sagte, dadurch hätte sie viel besseren Sex dann gehabt. Also ist sozusagen Pornografie dann tatsächlich schädlich. Wenn sie aber schädlich ist, warum gibt es sie dann an jeder
Ecke? Warum es gibt? Man kann ja Geld verdienen.
Alkohol gibt es auch an jeder Ecke.
Es ist schädlich, weil es ist süchtig machend. Also nicht jeder, der Pornos guckt, wird süchtig. Dann auch nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird alkoholsüchtig. Ja, es gibt ja tatsächlich diejenigen, die trinken ein Gläschen und sagen so, die Beneidenswerten. Ja, und sagen, jetzt reicht es aber.
Gibt es auch beim Rauchen. Ja.
Die gibt es auch, die eine halbe Zigarette rauchen und sagen, oh, morgen mache ich es weiter. Also die gibt es natürlich, ja. Also ich kriege etwas vorgesetzt, meine irgendwelche, die so ist, es wird etwas ausgelöst über das visuelle System und ein Dopaminsystem auch aktiviert, aber nicht durch Erarbeiten. Ich muss mich einer Frau nicht annähern, ich muss sie nicht bezirzen, umgarnen, mich toll darstellen, sondern ich drücke auf einen Knopf, ich wische irgendwie herum, ich sehe was Geiles, ich muss das jetzt mal so sagen, und wische weiter, sehe noch was Geileres, kann dann zum Höhepunkt kommen, musste mich überhaupt nicht anstrengen. Das ist ein Befriedigungserlebnis, was nicht so toll ist, als wenn ich irgendwas mir selber erarbeitet habe. Es ist irgendwie passiv. Und ich reize das aus, wenn ich es dann wieder und wieder mache. Ich kann mich nicht zigmal anstrengen, da bin ich irgendwann erschöpft. Aber ich kann wieder was anklicken und wieder das dopaminerge System, also da, wo das Dopamin produziert wird, wird ausgelutscht. Das wird... Und irgendwann brauche ich, so ist das auch in der Sucht, immer mehr Stoff, um das gleiche Lustgefühl und Befriedigungsgefühl hervorzurufen. Dann reicht es nicht mehr, dass ich so irgendwas sehe, dann brauche ich irgendwie drei Frauen und einen Mann oder bestimmte Fetische. Es wird immer mehr und mehr und mehr, aber irgendwann geht es ja nicht mehr.
Wenn Paare zu dir kommen mit Sexualproblematiken, rätst du ihnen also nicht, sich der Pornografie zu bedienen?
Ich mache das nie, nein.
Schlagen die das selber vor oder sagen sie, wir haben das schon probiert?
Ja, wir gucken das mal und denken sie, sie kriegen jetzt ein paar Brownies. Sie sagen, oh toll, ihr seid aber super aufgeklärt. Aha. Ja, wie gesagt, wenn das mal jemand anschaut und so mal mit reinbringt, das sage ich ja überhaupt nichts dagegen. Aber wenn das so eine Methode wird, um das Sexleben wieder in Schwung zu bringen, ist es einfach, es gibt bessere Sachen. Ne? Besser, man überlegt sich selber etwas. Wie wäre es denn, wenn einer der beiden mal sagt, du, für heute Abend lade ich dich, lass dich einfach mal auf was völlig Unbekanntes ein. Und der inszeniert dann irgendwas. Das ist doch eine schöne Sache. Da ist dann Liebe mit drin, da ist Anstrengung und Aufmerksamkeit mit drin. Ich finde das viel schöner, als ein Porno anzugucken.
Auch den Ort wechseln zum Beispiel. Man könnte ja in der eigenen Stadt auch mal ins Hotel gehen.
Zum Beispiel.
ZB. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, also gerade wenn sich jetzt die Paare begegnen, egal welchen Geschlechts, besteht ja, wie du vorher sagtest, dieser Zauber darin, dass man sich dann sozusagen, wenn es dann ernster wird, vereint, körperlich. Und da passiert ja auch was im Gehirn.
Ja,
nicht?
Ansonsten
kann man das ja wie die Bonobos, unsere nächsten Verwandten, machen, die permanent Sex haben, aus allen möglichen Gründen, auch um Streitigkeiten zu vermeiden, Frieden zu stiften, was
auch. Eine extra Kokosnuss zu bekommen oder was auch immer die essen.
Wäre vielleicht auch für Menschen ganz gut, dann gäbe es weniger Kriege, Streit und so weiter.
Die 68er.
Genau, aber das hat auch nicht funktioniert.
Also ich kann es nachvollziehen, dass man, es gibt ja Menschen, die haben so bestimmte Vorlieben. Und es gibt Menschen darunter, die haben die Vorlieben, dass, also auch Frauen, dass die es einfach anmacht, wenn sie von zig verschiedenen Männern genommen werden. Das ist dann eine, ich sag mal so ein Paraphilie, das ist eine Vorliebe, das kann, es gibt Menschen, denen macht das Spaß, die kommen da auch nicht, die finden das einfach toll. Ja, dann ist ein Swingerclub natürlich eine super Sache. Ich würde es jetzt für das normale Paar, was ist normal? Ja, und gleich hier wieder, das gibt es.
Ja, also,
ich sag's so, jedes Paar soll das sehr genau miteinander besprechen, ob sie diesen Schritt wagen. Und man muss nicht in Swingerclub gegangen sein, um guten Sex zu haben. Wenn zwei das aber miteinander für gut finden, vielleicht ist das nicht die ganz große Liebe, vielleicht ist das irgendwie so eine Freundschaft plus Sache und dann ist man, warum denn nicht?
Und dann kommt man anschließend zu dir. Wie das dann weitergeht, besprechen wir im zweiten Teil unserer Sendung.
Gerne.
Erstmal vielen Dank, Beatrice.
Sehr gerne. Jetzt
sehr aufschlussreich, spannend. Ich habe auch selten so offen über Dinge, zumindest in der Öffentlichkeit, gesprochen wie jetzt. Also schauen wir, dass es im zweiten Teil genauso offen weitergeht. Danke dir.
Bitteschön.